In der kommenden Stunde hört ihr den Mitschnitt einer Veranstaltung zu türkischem Nationalismus in Deutschland. Radio Frei hat die Veranstaltung am 24. Mai 2016 in der L50 in Erfurt aufgezeichnet. In dem Vortrag gibt der Referent İsmail Küpeli einen Überblick über türkisch-nationalistische Organisationen in Deutschland und deren historische Entwicklung. Er spricht über die Grauen Wölfe und thematisiert den Aufstieg der türkischen Rechten in Deutschland. İsmail Küpeli ist Politikwissenschaftler und Journalist.
Ich werde eher kurz reden, dass wir anschließend relativ viel Zeit haben für Diskussionen. Das hat sich Janne bisher recht gut bewährt. Also ungefähr eine halbe Stunde und dann gibt es eigentlich ganz viel Zeit für Fragen. Das wurde schon gerade schon ein bisschen angeklungen. Wahrscheinlich ist jetzt Erfurt nicht der Hochburg der türkischen Nationalisten, der Rechten, der Faschisten in Deutschland, sondern insgesamt ist eigentlich Ostdeutschland, und ich sehe mal Erfurt mal mit dazu, sind eher Teile, in denen türkische Faschisten jetzt nicht besonders stark sind. Aber sie sind eigentlich in vielen Orten trotzdem präsent. Aber bevor wir jetzt zu den konkreten Akteuren kommen, zu Vereinen, zu irgendwelchen Rap-Crews, die nationalistischen Rap-Zeug rausbringen, vielleicht ein paar grundsätzliche Ideen, worüber wir reden. Wenn man über türkische Faschisten redet, dann kommen für einige dazu, relativ schnell irgendwie das Ganze abzutun unter so einem Label von Rechtsextremismus. Also auch zum Beispiel Beiträge, die ich geschrieben habe, wurden zum Teil so umgeschrieben, dass dann dieser Begriff reingepackt wurde. Obwohl mir dieser Begriff sehr, sehr unlieb ist. Und er macht in diesem Kontext, also wenn man über die türkischen Faschisten redet, noch weniger Sinn als in anderen Fällen. Warum? Der türkische Faschismus, die Grauen Wölfe, die türkischen Nationalisten, es gibt da viele Labels, unterscheiden sich bei vielen Bereichen gar nicht so stark von dem türkischen Staatsnationalismus. Also der Nationalismus, der in der Türkei als Staatsideologie quasi gepredigt wird, unterscheidet sich in vielen Punkten nicht davon, was man als türkischen Rechtsextremismus irgendwie bezeichnen würde. Es gibt eine ganz, ganz große Palette an Gemeinsamkeiten und wenige Punkte, wo sich türkische Faschisten und türkische Kemalisten zum Beispiel, das ist die alte Staatselite, sich streiten würden, wo sie sich nicht einig werden würden. Aber es gibt einen ganz großen Pool an Gemeinsamkeiten. Und es gibt auch eine Geschichte, auf denen sich alle beziehen können. Und es gibt also nur kleinere Punkte, wo man überhaupt Unterschiede feststellen kann. Das kommen wir vielleicht gleich. Diese gemeinsame Geschichte, dieser gemeinsame Pool ist erstmal die Vorstellung, dass die türkische Nation ethnisch rein ist. Das ist nur, dass sozusagen andere Bevölkerungsgruppen in dieser Nation keine Rolle spielen und auch nicht keinen Platz da haben. Und dass die türkische Nation ebenfalls auch religiös eindeutig ist, nämlich sunnitisch, muslimisch. Auch da gibt es keinen Platz für andere Bevölkerungsgruppen. Also da unterscheiden sich türkische Nationalisten jeglicher Couleur gar nicht so stark voneinander. Also es gibt weder Platz für Armenier, noch gibt es Platz für Kurden in dieser Vorstellung der türkischen Nation. Und bei diesem Punkt sind die Grauen Wölfe jetzt nicht extremer als Kemalisten zum Beispiel. Das ist die erste Vorstellung. Die zweite Idee ist, auch da sind sich alle Strömungen recht einig, ist, dass die türkische Nation für die Weltgeschichte zentral ist, bedeutend ist, dass zum Beispiel alle Sprachen der Welt aus dem Türkischen stammen, dass alle Zivilisationen nicht nur in der Region, sondern weltweit auf die türkische Zivilisation zurückgehen. Also diese Vorstellung eines vorzeitlichen türkischen Großreichs, auch das ist gar nicht so unterschiedlich. Auch das wird eigentlich von den meisten türkischen Nationalisten geteilt. Zum Teil vielleicht etwas politisch wirksamer oder politisch hartnäckiger. Für andere ist es eher eine Frage der Symbolpolitik. Aber diese Idee eines großtürkischen Reiches ist eigentlich überall präsent. Wenn ihr euch zum Beispiel die Symbole der türkischen Faschisten anschaut, also zum Beispiel den Wolf, das ist zum Beispiel Anspielung auf das großtürkische Reich. Aber auch wenn man sich Auftritte von Erdogan anschaut, der wirklich kein Mitglied der Grauen Wölfe ist, auch da sind ganz viele Symbole, die auf das großtürkische Reich verweisen. Also während der türkische Staat dies oft auf der Ebene von der Symbolpolitik belässt, haben Graue Wölfe immer wieder versucht, irgendwie sozusagen das auch in Realpolitik umzusetzen, in unterschiedlichen Feldern. Dazu kommen wir auch nachher. Was ich aber deutlich machen will, ist, es gibt eine gemeinsame Ideologie, die deckt sich eigentlich in weiten Teilen über ein großes Spektrum, und es gibt eine gleiche Vorstellung, wie die Türkei ethnisch und religiös sein soll. Auch das ist gleich. Und auch die Gewaltpolitik, die man bereit ist einzusetzen dafür, ist ebenfalls recht gleich. Also sowohl der Völkermord an den Armenien 1915, aber auch die Niederschlagung der kurdischen Aufstände in den 20er, 30er Jahren, all das ist für das gesamte Spektrum nichts, wofür man sich schämen muss, sondern es ist sozusagen Rettung von Nation und Staat vor Elementen, die unerwünscht sind. Auch da gibt es keine Unterschiede. Also wenn jetzt zum Beispiel aktuell in den kommenden Wochen und Monaten türkische Nationalisten hier auch in Deutschland demonstrieren gegen die Anerkennung des Genozids, da werden Linksnationalisten darunter sein, Graue Wölfe, Kemalisten, AKP-Anhänger, da ist eigentlich, da gibt es auch ebenfalls eine große Übereinstimmung. Die Unterschiede, die man feststellen kann, beziehen sich eigentlich relativ auf zwei Bereiche. Das eine ist, diese Vorstellung eines großtürkischen Reichs ist zwar ideologisch gemein, das teilen eigentlich fast alle, aber die Frage ist, ob man bereit ist, dafür außenpolitisch, also realpolitisch dafür einzutreten. Und während die Vorläufer sowohl der Kemalisten als auch der Grauen Wölfe, nämlich die Jungtürken, die es auch versucht haben im Ersten Weltkrieg, gab es danach keine türkische Regierung mehr, die das außenpolitisch und militärisch wirklich versucht hat. Während die Grauen Wölfe immer noch, auch zum Beispiel in den 40ern, mit deutscher Unterstützung, versucht haben, das wieder in Realität umzusetzen. Und auch heute sind viele Aktivitäten der Grauen Wölfe ziehen auf diese Verwirklichung des Großtürkischen Reichs. Das ist sozusagen keine Fantasie, was sie aufgegeben haben, sondern das ist für sie nach wie vor etwas Reales, wo man hinzieht, eine Utopie. Und da unterscheidet sich eben. Wir haben einerseits Symbolpolitik, sagt uns der Status, und wir haben Versuche von Realpolitik von Grauen Wölfen und anderen Faschisten. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, das kommt aber eher relativ spät sozusagen zustande, ist die Frage, wer darf legitim Gewalt anwenden? Während die Gewaltanwendung des türkischen Staates für keine dieser Akteure ein Problem darstellt, sondern etwas ist, was per se legitim ist, also der Staat darf sich wehren gegen Elemente, die unerwünscht sind, ist die Frage der nichtstaatlichen Gewalt. Also da dürfen Schlägertrupps einfach auf der Straße Leute irgendwie zusammenschlagen und umbringen, das ist auch ein Unterschied. Während für die Grauen Wölfe das irgendwann sozusagen einer ihrer Elemente geworden ist, dieser Straßenterror, ist das für den Rest der türkischen Nationalisten eigentlich keine Option, sondern die Gewalt soll ausgeübt werden vom Staat. Das sind eigentlich die beiden zentralen Unterschiede und viel mehr wird man nicht feststellen können. Vielleicht ist die Sprache bei den Grauen Wölfen etwas radikaler, etwas unverblümter. Vielleicht sind manche Kemalisten inzwischen so, dass sie sozusagen die Einsicht gewonnen haben, dass es eine Ausweitung der türkischen Nation braucht, also dass man eventuell die Aleviten mit dazu nehmen könnte und so weiter. Also gewisse Ausweitung der türkischen Nation möglich ist, aber auch das hat zum Beispiel Grenzen. Also sobald es zum Beispiel um Armenier geht, um Kurden geht, ist diese Grenze dann deutlich überschritten. Also auf Ebene der Ideologie ist das eigentlich, wie gesagt, recht eigentlich übereinstimmt. Das ist so ein kleiner Vorspann, den ich gerne einschiebe, weil wir damit wegkommen von dieser Vorstellung eines türkischen Rechtsextremismus. Und damit eigentlich auch ganz viele politische Werkzeuge, die man gegenüber einer solchen Bewegung einsetzen soll, dann natürlich irgendwie fragwürdig werden. Wenn wir uns klar machen, wir können jetzt nicht irgendwie darauf aufbauen, auf die üblichen Deradikalisierungsmethoden, auf die üblichen Ansätze dass man irgendwie Jugendliche aus einem bestimmten Spektrum rausholen soll, das funktioniert in dem Fall nicht, weil diese Ideologie auf etwas beruft, was eigentlich die türkischstämmige Bevölkerung in weiten Teilen teilt. Das funktioniert also nicht. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen kurz dazu, zu den Grauen Wölfen, beziehungsweise zu der MHP, zu der Partei der Nationalen Bewegung. Das ist eigentlich auch die stärkste und nach wie vor wichtigste Akteur auf dem Feld der türkischen Rechten. Die MHP bzw. die Gründerfiguren der MHP gehen eigentlich darauf zurück, auf die Phase des Zweiten Weltkrieges zwischen Türkei und Deutschland, also dem Dritten Reich, eine große Annäherung gab. Die Türkei war zwar neutral in diesem Krieg, aber hat eigentlich eine Politik verfolgt, die sehr, sehr deutschenfreundlich war. Also unter anderem kriegswichtige Rohstoffe geliefert. Gleichzeitig hat diese Annäherung auch dazu geführt, dass in der Türkei gerade wirklich antisemitische Gruppen, aber auch wirklich deutlich radikale Gruppen auch mehr an Freiraum gewonnen haben. Also auch die Gruppen, die für den türkischen Staat schon zu extrem waren in ihrem Nationalismus, in ihrer Hetze, haben in den 40er Jahren sehr viel Raum bekommen. Einer von diesen Figuren ist Türkeş, der langjährige MHP-Vorsitzende, der jetzt schon länger verstorben ist. Aber Türkeş ist das dann so die zentrale Figur und wird nach wie vor verehrt. Also wenn ihr, so sein, wenn ihr Bilder sieht von Transparente sieht von grauen Wölfen, wo verschiedene Köpfe drauf gemalt sind, dann ist wahrscheinlich irgendwie ein Bild dann Atatürk, also der Gründer der türkischen Republik, und eine weitere Figur wird dann Türkeş sein. Türkeş taucht zum ersten Mal 1944 auf, mit Namen, bei einem Schreiben der deutschen Botschaft in Ankara, wo es darum geht, welche Figuren in der türkischen politischen Landschaft ja, für den NS nutzbar sind im Sinne einer Beeinflussung der türkischen Öffentlichkeit und sozusagen eine weiteren Annäherung zwischen Türkei und dem Dritten Reich. 1944 ist ja schon klar, dass Deutschland den Krieg verlieren wird und trotzdem ist zu dem Zeitpunkt noch türkisch, irgendwie wird als NS-freundlich definiert. Als der Krieg dann verloren geht und auf der globalen Ebene sichtbar ist, dass man diese Tendenzen wieder bekämpfen muss, also dass gerade in der Annäherung zum Westen sowas nicht mehr erwünscht ist, werden ein Teil von diesen Turanisten, also Turan ist das großtürkische Reich, also die Leute, die das wirklich nach wie vor verfolgen wollen, werden politisch ausgeschaltet. Es gibt auch ein Verfahren gegen Turanisten, währenddessen auch türkisch angeklagt wird. Aber diese Leute spielen nach dem Krieg keine große politische Rolle mehr, aber wirkliche Repression sieht anders aus, sondern sie werden einfach nur beiseite geschafft, weil man sie eben nicht mehr braucht, auch die Annäherung zu Deutschland wird man dann gerne weghaben. Insofern werden auch innenpolitisch deutschenfreundliche Figuren eben ausgeschaltet. Türkisch taucht dann erst etwa 15 Jahre später nochmal auf, beim ersten Militärputsch 1960. Der Militärputsch 1960 ist etwas merkwürdig, weil das eigentlich eine Allianz ist, sowohl von linkskemalistischen Figuren, aber auch offen rechten Militärs, wie zum Beispiel Türkisch und anderen. Die Gruppe um Türkisch wird auch da ebenfalls relativ schnell ausgebotet, weil sie auch da wieder zu radikal ist, auch in ihren Vorschlägen, wie man mit den Kurden umgehen soll. Also es gibt zum Beispiel nach dem Militärputsch 1960 wieder Pläne für eine Lösung der Kurdenfrage, die dann wieder zu radikal sind für den Mehrheitsnationalismus. Und die Gruppe um Türkisch wird da wieder ausgebotet. Die Reaktion der Gruppe ist dann darauf, ist die Gründung einer parlamentarischen Partei, die aber nicht erfolgreich ist. Und auf diesen Misserfolg des parlamentarischen Weges reagiert die MHP und Regierung Türkisch mit einer Doppelstrategie. Einerseits geht es darum, dass sie sich wegwenden von dem parlamentarischen Weg und eine militante Partei aufbauen in den 70er Jahren, die ganz explizit den Straßenterror einsetzt, um ja, weiter Anhänger zu mobilisieren und die politischen Gegner einzuschüchtern. Straßenterror hört sich vielleicht etwas harmlos an. Jedes Jahr werden hunderte linke Kurden, Oppositionelle von der MHP und ihren Straßenterrorgruppen umgebracht. Allein 1977 werden 300 politische Morde der MHP zugeschrieben. Einerseits ist die MHP auf der Straße und agiert dort gegen Linke, gegen Kurden. Und gleichzeitig ist die MHP in den 70er Jahren auch Teil der Regierung. Also dieser militante Weg hat sich aus Sicht der MHP ausgezahlt und das, was man parlamentarisch vorher versucht hat, hat nicht geklappt. Aber über diesen Straßenterror und über diese Zuspitzung der politischen Lage hat die MHP deutlich an Anhängerschaft gewonnen und schafft das sogar, sowohl auf der Straße militant aktiv zu sein und parallel mitzuregieren, was sie dann auch dann dafür schützt, dass diese politischen Morde irgendwie belangt werden. Also wenn klar ist, irgendwie die Partei, die an der Regierung teil ist, da werden natürlich die Polizisten nicht irgendwie die Täter bestrafen. Das heißt, all diese Fälle bleiben ungesühnt. Die nächste Phase leitet sich wieder durch einen Militärputsch. Das ist natürlich eigentlich sehr oft, dass man sozusagen diese Phasen durch Militärputsche trennt. Der nächste Militärputsch ist 1980. Damit wird eigentlich diese bürgerkriegsähnliche Situation der 70er Jahre beendet einerseits. Andererseits wird der Krieg gegen die Kurden damit eigentlich möglich gemacht und eröffnet. Die Putschisten von 1980 verhaften auch einige der MHP-Täter. Also es gibt nach dem Militärputsch auch einige Täter, die dafür bestraft werden. Es gibt sogar Todesurteile gegen einzelne MHP-Mitglieder. Aber insgesamt sind eigentlich die 80er Jahre eher die Zeit, wo die MHP-Ideologie zur Staatsideologie gemacht wird. Also es gibt auch so einen Satz von Türkisch, der dann sagt, wir sind zwar im Gefängnis, aber unsere Ideale wirken. Und das ist keine leere Phrase, sondern durchaus auch richtig. Und die 80er Jahre sind auch die Jahre, in der die ursprünglich gar nicht so stark islamische türkische Nationalismus mit dem Islam quasi versöhnt wird. Es gibt eine neue Ideologie, die türkisch-islamische Synthese, die dann auch beinhaltet, dass der Islam ein Teil der türkischen Nationalidentität ist. In den 30er und 40er Jahren gab es noch Tendenzen eines neuheidnischen türkischen Faschismus, also Versuche, sozusagen eine türkische Religion zu erfinden, die es in der vorzeitlichen Turan existiert haben soll und wozu man zurückkehren soll, was während man den Islam als etwas Arabisches, als etwas Fremdes irgendwie bezeichnete. Das änderte sich dann später deutlich und es gibt eine Versöhnung des Islam mit dem türkischen Nationalismus. Das macht es auch möglich, dass inzwischen islamistische Akteuren und faschistische Akteuren recht gut zusammenarbeiten können, während das früher nicht so einfach gewesen wäre. Das heißt, einerseits ist die MAP durch den Putsch geschwächt, die Partei wird verboten, einige Mitglieder werden verhaftet, wie gesagt, es gibt sogar Todesurteile gegen einzelne Täter. Gleichzeitig entwickelt sich auch auf der Ebene der Staatsideologie etwas, also eine weitere nationalistische Tendenz, die auch dazu führt, dass dieser Krieg gegen die Kurden verstärkt aufgenommen wird. Ab 1984 herrscht eigentlich in den kurdischen Gebieten im Osten des Landes ein blutiger Bürgerkrieg, bei dem es 30.000, 40.000 Tote gibt, mindestens. Die Zahlen sind nicht bekannt, weil auch viele Menschen verschwunden sind. Sie wurden festgenommen oder entführt und die Leichen sind nie aufgetaucht. Und in vielen Fällen sind die Leichen bis heute nicht aufgetaucht. Das heißt, man weiß nicht, wie viel Opfer dieser Krieg kostet, aber 30.000 bis 40.000 sind eher so die vorsichtigen Schätzungen. In diesem Krieg erfüllt die MHP dann wieder diese Funktion des Terrors, diesmal gegen Kurden. Insbesondere bei den paramilitärischen Einheiten, bei den Todesschwadronen im Osten des Landes gegen kurdische Bevölkerung werden vielfach türkische Faschisten eingesetzt. Auch das ist heute eigentlich ähnlich bei dem aktuellen Krieg. Also auch da ist eigentlich wieder diese Funktion, dass die MHP mit ihrer Militanz, mit ihren Tätern ein Teil des Staatsapparates wird. Während sie eigentlich offiziell gar nicht mitregiert, ist sie eigentlich doch irgendwie in diesem tiefen Staat, es gibt in der Türkei diesen Begriff des tiefen Staates, was eigentlich gerade diesen paramilitärischen, irgendwie inoffiziellen Raum beschreibt, da ist die MHP sehr, sehr stark. Ja, gerade die paramilitärischen Todesschwadronen sind eigentlich ein zentraler Teil des Terrors gegen die kurdische Bevölkerung. Und das ist eigentlich etwas, was, das ist vielleicht so ein kleiner Sprung für so heute, das ist heute nicht ganz anders. Also auch bei dem aktuellen Krieg ist es so, dass während die MHP in den ersten Jahren der AKP-Herrschaft deutlich unter Druck geraten war, politisch an den Rand gedrängt wurde, erfüllt die MHP und auch diese ganze graue Würfelspektrum eine zentrale Rolle, sowohl bei der Herrschaftssicherung der AKP, wenn man sich so die Abstimmung im Parlament anschaut, aber noch wichtiger in dem Krieg in den kurdischen Gebieten. Während in den 80er und 90er Jahren gerade eher paramilitärische Todesschwadronen-ähnliche Strukturen eingesetzt wurden, sind es jetzt Einheiten der, also Spezial-Sondereinheiten der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, also viel näher an den Staat selbst, auch sozusagen Figuren, die offiziell Uniform des Staates tragen. Und gerade in den Sondereinheiten sind die türkischen Faschisten wieder sehr stark, was man auch daran erkennt, und das ist anders als in den 80er Jahren, 90er Jahren, weil die Täter selber aus dem Kriegsgebiet Fotos schießen, das über die sozialen Netzwerke weiterverbreitern. Also gerade Bilder von Kurden, also von getöteten Kurden, wovor dann die Täter mit entsprechender Symbolik Bilder schießen und das also mit Absicht auch in die sozialen Netzwerke fluten lassen, sind sehr üblich. Und da kann man auch dann anhand der Symbole, anhand der Parolen, die an den Wänden geschrieben werden, erkennen, was das für Figuren sind. Und das sind vielfach türkische Faschisten, die auch gar nicht so versteckt auftreten. Was vielleicht anders ist als in den 80er Jahren oder 90er Jahren, ist, dass neben den türkischen Faschisten inzwischen auch islamistische, dschihadistische Netzwerke auftauchen. Es gibt zum Beispiel eine Einheit, das ist in der kurdischen Community recht berüchtigt, weil sie für viele Kriegsverbrechen verantwortlich ist. Die Löwen des Islam, die auch sozusagen ihre Namen und ihre Symbole auch in vielen kurdischen Städten, in vielen zerstörten kurdischen Städten hinterlassen haben, agieren neben türkischen Faschisten und grauen Wölfen. Das ist vielleicht ein bisschen anders als in den 80er, 90er Jahren, wo eigentlich solche Gruppen nicht so stark eingesetzt wurden. Das heißt, die grauen Wölfe erleben in der Türkei einen sehr, sehr starken Aufschwung. Wir sind wieder rehabilitiert, sind wieder eigentlich im Zentrum des Staates wieder zurückgekehrt. Und das spiegelt sich eigentlich auch recht stark dann wieder nach Deutschland. Also das kommt vielleicht gleich nochmal. Aber eigentlich war ja irgendwie das Thema des Abends türkische Nationalisten in Deutschland. Und das, darüber sollten wir auch ein paar Worte verlieren. Der Aufstieg der türkischen Rechten, Nationalisten, Faschisten in Deutschland beginnt ebenfalls ab 1980. Der Militärputsch mit sehr hohen Opfern, also viele linke Kurden wurden bei diesem Putsch umgebracht. Es gab Unmengen Menschen, die ins Gefängnis geworfen wurden, viele Folteropfer. Hat dazu geführt, dass relativ viele linke Kurden, Oppositionelle aus der Türkei, nach Deutschland geflohen sind. Und auf dieser Politisierung der türkischen Community in Deutschland hat sowohl der türkische Staat reagiert mit dem Aufbau von staatsnahen Verbänden, zum Beispiel auch den Moscheeverbänden, die in den 80er Jahren stark gemacht wurden. Also DİTİB, die quasi Ableger der türkischen Religionsbehörde, wurde in den 80er Jahren massiv stark gemacht, dass eigentlich auch zumindest in den westdeutschen Städten überall auch Moscheen aufgebaut werden. Und daneben haben die türkischen Rechten ihre politischen Strukturen aufgebaut in Deutschland, in Europa, auch als Antwort, als Reaktion auf diese linke Politisierung der türkischen Community. Also der Aufbau der MHP-Strukturen gehen eigentlich auch auf diesen 80er Jahren, während es bis dahin solche Strukturen nicht gab. Und was da ebenfalls eine Rolle spielt, ist diese Re-Islamisierung der türkischen Gesellschaft. Also diese türkisch-islamische Synthese ist sozusagen nicht etwas, was irgendwie nur ein paar Intellektuelle sich ausgedacht haben, sondern das wurde auch massiv in der Türkei über die Schulen, über Hochschulen, über verschiedene Bildungseinrichtungen massiv in die Gesellschaft eingespeist. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf Deutschland, auf die türkische Community hier. Auch hier gab es dann dementsprechend eine massive Islamisierung der türkischen Community. Und auch darauf haben die türkischen Rechten aufgebaut und haben ebenfalls Moscheeverbände aufgebaut, die bis heute auch die tragende Säule sind. Also die einzelnen Moschees sind so aufgebaut, dass es neben Räumen für die Religionsausübung auch immer also kulturelle Zentren da dran sind, Schulungsräume, zum Teil auch Sportstudios. Das sind relativ große Komplexe, die auch dazu dienen, die türkische Bevölkerung im Umfeld, im Milieu von diesen Gruppen zu halten. Sei es irgendwie staatsnahe Einrichtungen oder Einrichtungen der türkischen Rechten. In allen Fällen geht es darum, die türkische Bevölkerung nahe bei sich zu halten. Auch diejenigen, die vielleicht gar nicht so politisch aktiv sind. Also das ist zum Beispiel für die Grauen Wölfe relativ wichtig. Von den 7000 Mitgliedern, die in solchen Vereinen organisiert sind, sind jetzt nicht alle politisch aktive Graue Wölfe, sondern ein gewisser Teil ist in dem Milieu, aber nicht besonders aktiv, aber immer wieder mobilisierbar, wenn etwas passiert oder wenn man irgendwie eben Massen auf der Straße braucht, sei es zum Beispiel, um die Anerkennung des Genozids an den Armeen in Deutschland zu verhindern. Dann sind diese Leute durchaus aktivierbar, aber sind jetzt vielleicht nicht irgendwie Kader der MHP. Also es gibt jetzt nicht 7000 der Kader der MHP in Deutschland, aber diese Zahl 7000, das ist eine Menge, die man eben mobilisieren kann und auch recht kurzfristig. Das ist sozusagen nach wie vor auch die wichtige Säule. Und dieser, gerade in Westdeutschland, sind eigentlich in fast jeder Stadt sowohl Moscheen der türkischen Religionsbehörde, aber auch Moscheen der türkischen Rechten zu finden. Also in Duisburg gibt es beides, zum Beispiel in Köln ebenfalls und in vielen, vielen anderen Städten ist es nicht anders. Was jetzt noch relativ neu dazugekommen ist, dass es eine neuere Entwicklung ist, dass manchen, besonders militanten türkischen Rechten, das nicht reicht. Also diese Stadtteilarbeit über Moscheen, über Kulturvereine reicht nicht mehr. Sie haben zwar darüber geschafft, Teile der türkischen Bevölkerung unter ihrer Kontrolle zu behalten, unter ihrer Hegemonie zu behalten, aber für Teile der türkischen Rechten ist das nicht ausreichend, sondern man will wesentlich aktiver gegen den politischen Gegner vorgehen und auch gewaltsam. Dafür werden gerade neue Strukturen aufgebaut. Ich will da nur zwei erwähnen, aber es gibt eine ganze Reihe andere. Einerseits Turan e.V., das ist ein Motorradclub ohne Motorräder. Ich habe dafür keinen besseren Namen. Also wenn ich sage Rockerclub, dann gibt es auch entsprechende Bilder. Das ist, glaube ich, Motorradclub ohne Motorräder. Ist, glaube ich, das passende. Das ist eine Gruppe, die sich in diesem Grenzgebiet Niederlande und Deutschland irgendwie entwickelt hat. Also Duisburg ist zum Beispiel eine der Zentren. Aber es gibt auch eine Reihe von weiteren Turan e.V. Gründungen. Also Turan ist wieder dieser Name des Großtürkischen Reiches. Also dieses Netzwerk weitet sich aus und auch in Frankfurt ist zum Beispiel jetzt gerade der aktuelle weitere Aufbau einer Turan e.V. Zelle. Turan e.V. ist seit vielen Monaten aktiv, wurde relativ lange übersehen, weil sie mit ihrer Aktion nicht in die deutsche Öffentlichkeit irgendwie reingekommen ist, sondern erstmal relativ lange Aufbauarbeit gemacht, sich vernetzt mit anderen türkischen Rechten, aber auch mit nationalistischen Bewegungen aus Zentralasien, weil immer noch diese Vorstellung ist, man muss dieses großtürkische Reich aufbauen. Eine der ersten öffentlichen Aktionen, die man aber leider nicht mitbekommen hat damals, war eine Protestaktion an der chinesischen Botschaft in Düsseldorf, wo es darum ging, sozusagen sich zu solidarisieren mit dem Türken in China. Also die dortige muslimische Minderheit wird als türkisch definiert und soll das ein Teil sein dieses türkisch-großtürkischen Reiches. Das ist eine der ersten Aktionen gewesen. Und dieser Strang, also diese Idee eines großtürkischen Reiches, ist jetzt nicht nur hingespinnt, sondern für diese Leute auch tatsächlich politische Praxis, die sie verfolgen. Das haben sie recht lange so gemacht, also auch ihre internen Treffen, auch ihre nicht so ganz internen Treffen, die aber alle auf die türkischsprachige Bevölkerung ziehen, wurden nicht beachtet, obwohl sie ja auch nicht besonders versteckt waren. Also man kann eigentlich auch alles auch nachträglich sehr gut dokumentieren. Die Facebook-Profile sind zum Beispiel vollkommen offen, die Bilder sind irgendwie offen. Wenn sie sich zum Beispiel mit anderen Nationalisten treffen, mit anderen Rechten, dann machen sie davon irgendwie Gruppenfoto und stellen es auch irgendwie online. Das sind keine Geheimnisse. Weil in der deutschen antifaschistischen Szene kaum jemand Türkisch spricht oder auch solche Gruppen gar nicht mitbekommt, war es eben möglich, dass monatelang diese Aktionen stattfinden konnten. Und erst mit einer Demonstration in Duisburg im März 2016 ist die Gruppe dann quasi auch in den Blickwinkel der deutschen Öffentlichkeit gekommen. Diese Demonstration bezog sich, und das ist auch eine Entwicklung, die sich eigentlich in vielen Fällen wiederholt, bezog sich auf den Krieg in der Türkei und sozusagen eine Solidaritätsaktion mit den türkischen Sicherheitskräften gegen die Terroristen. Terroristen sind die Kurden und die Sicherheitskräfte sind gerade auch diese Sondereinheiten. Wenn man sich jetzt sozusagen die Facebook-Profile von Turan e.V. und ähnlichen Gruppen anschaut, dann findet man eigentlich viele, viele Punkte, die man unter anderem zum Beispiel Aufbau von, also dass man sich selbst paramilitärisch vorbereitet, also Kampfsporttraining irgendwie gibt für die Mitglieder, dass man auch gerne mit Waffen post, dass man sich auch ganz eindeutig auf den Krieg in der Türkei bezieht. Jetzt vor kurzem war eine Demonstration in Düsseldorf von ähnlichen Gruppen, wo die Massaker in Cizre, das ist eine kurdische Stadt im Osten der Türkei, relativ unverblümt begrüßt wurden. Also gab es ein Transparent, wo darauf irgendwie auf Türkisch etwas stand, was eben sich positiv darauf bezog. Das war möglich, also auch das Transparent wurde weder von der Polizei beschlagnahmt, noch hat das dazu geführt, dass anschließend irgendwie alle auf die Barrikaden gegangen sind, sondern das wurde nicht wahrgenommen, nicht zur Kenntnis genommen. Und das ist ebenfalls eine große Schwäche der deutschen Linken, der deutschen antifaschistischen Szene, dass sowas möglich ist. So, Turan e.V. ist das eine, das ist ja Westdeutschland zentriert, um das Ruhrgebiet. Da gibt es also noch andere Gruppen. Erwähnenswert wäre noch Osmanen Germania, weil sie sowohl im Ruhrgebiet, aber auch in Hamburg und anderen Großstädten aktiv sind. Und Osmanen Germania zeigt sich deutlich unpolitischer und deutlich stärker in Richtung von ja, Rockerclubs wie Hells Angels und Bandidos, also deutlich mehr in diesem Bereich von krimineller Tätigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das nur wertneutral beschreiben soll. Also um Erpressung und Ähnliches. Und etwas weniger so sind eindeutig politisch wie Turan e.V. Aber am Ende, wenn man sich Demonstrationen von türkischen Rechten anschaut, sind Osmanen-Germania-Mitglieder oft auch da. Aber diese Gruppe ist deutlich etwas unpolitischer, dafür vielleicht auch irgendwie gewaltbereiter und aktiv in diesem Bereich von Schutzgelderpressung. Das ist zum Beispiel in Essen, das ist eine Stadt im Ruhrgebiet. Gerade diese Gruppen drohen damit, politische Gewalt gegenüber Andersdenkende einzusetzen. Und es gab schon bereits auch viele Fälle in Westdeutschland, in der solche Gruppen Gewalt angewendet haben. In Hannover wurde ein junger Kurde fast umgebracht, also er hat den Angriff knapp überlebt. In Berlin wurde ein Wahlkampfstamm der pro-kurdischen Linken HDP angegriffen von Grauwölfen. In Köln wurden Vereine von Kurden angegriffen. Es gab vor kurzem in Aschaffenburg relativ gewaltsame Auseinandersetzungen. Also es gibt schon viele, viele Fälle, in der es zu solchen Angriffen kam. Und das war, bevor diese Gruppen sich irgendwie wirklich aufbauen konnten. Also wir reden jetzt von Fällen von 2015. Und jetzt sind diese Gruppen organisiert, jetzt verfügen sie auch in vielen Städten über Strukturen. Und da der Krieg in der Türkei natürlich weitergehen wird, auch in den nächsten Jahren, werden solche Gruppen ihre Angriffe auf türkische Linke, auf Kurden, auf Andersdenkende auch in Deutschland natürlich weiter hochfahren. Das heißt, eigentlich müsste sich eine deutsche antifaschistische Bewegung, eine linke Bewegung in Deutschland darauf eine Antwort finden, und das ist bisher leider das große Problem, dass es nicht passiert ist. Also auch solche Vorträge wie heute halten fast ausschließlich türkisch oder kurdische Menschen mit einem linken Background. Und es gibt zum Beispiel keine antifaschistischen Gruppen, die sich in diesem Bereich irgendwie angenommen haben. Und die Beschäftigung ist auch sehr, sehr oberflächlich. Es gibt so eine kurze Phase, wenn gerade irgendwie die Grauen Wölfe wieder massive Demonstrationen starten, dass man sie dann irgendwie kurz ein paar Artikel anfragt, wieder von den gleichen Leuten. Und das reicht eben nicht, weil wenn man sich so die Dimension klar macht, wie viele Menschen von diesen Gruppen mobilisiert werden können, also wenn man es eng nehmen will, die größte faschistische Organisation in Deutschland ist die MAP und nicht die NPD zum Beispiel. Insofern müsste er darauf eine Antwort geben. Diese Antwort ist bisher nicht da und das müsste deutlich anders werden. Also ich hoffe, dass mein Beitrag eher, dass dieser Vortrag eher dazu dient, dass sich das öffnet und nicht irgendwie, dass man das weiterhin über diese Schiene macht. Wir laden uns einen Experten ein, der das was erzählt und danach ist das Thema wieder vorbei. Das wäre genau der falsche Weg. Also wenn das so ist, dann wäre es schade, dass ich gekommen bin. Und wenn es anders ist, wäre es gut, dass ich das gerade. Besten Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die Diskussion mit euch.
Das war ein Vortrag von Ismail Küpeli zu türkischem Nationalismus in Deutschland vom 24. Mai 2016. Küpeli ist Politikwissenschaftler und Journalist und war für seinen Vortrag zu Gast in der L50 in Erfurt.